Ihr sind. Merci Dima, Benni. Ihr seid zu gütig. Ihr seht wieder mal wunderbar aus. Ich freue mich, zu mit der bestaussehendsten Gemeinde der ganzen Region dürfen predigen. So gut, so gut. Ich habe in den vergangenen paar Wochen einen ganz faszinierenden Zusammenhang entdeckt. Und zwar nicht nur theoretisch in Gedanken, sondern ganz praktisch in meinem persönlichen Leben hat sich der Zusammenhang bewahrheitet. Ich schließe nämlich gerade meine Dissertation ab. Es ist eben an und für sich ist es noch gar kein Grund zum Jubel, oder? Weil ich schließe seit 2 Jahren meine Dissertation ab. Und ich habe gute Freunde, die sind seit 10 Jahren dran, ihre Dissertation abzuschliessen. Aber das Spezielle das Mal ist, ich habe seit etwa 2 Monaten ein ganz konkretes Ziel vor Augen. Ich habe mich nämlich irgendwann einmal informiert, wenn man so eine Arbeit denn eigentlich kann abgeben kann, oder? Weil ich bis jetzt an das gar nicht denke dann. Ich habe mal informiert, wenn man das kann abgeben kann. Und dann hat es geheißen, immer am Tag von der Prüfungskommissionssitzung, sehr ein langes Wort übrigens, Es gibt in den universitären Kreisen es gibt auch noch eine Äquivalenzprüfungskommissionssitzung. Das ist dann also wirklich, da musst du mal deinen Kind beibringen, das Wort, oder? Aber eben immer am Tag von der Prüfungskommissionssitzung kann man das abgeben. Und das ist immer einmal im Semester. Und das nächste Mal ist es am 25. September, hat es geheissen. Und wenn es auf den nicht lange, dann halt einfach nächstes Jahr im Frühling. Und in mir drinnen hat sich irgendwie alles aufgebäumt. Und ich habe gedacht, nein. Nicht erst nächstes Jahr. Und meine Frau war einverstanden. Sie hat so fest genickt, dass er fast den Kopf abgehauen wäre. Oder sie hat gesagt, nein, sicher nicht erst nächstes Jahr. Oder? Und darum haben wir uns dann die Deadline gesetzt, das Datum als Zielgerade, so gegen Ende September. Und was ganz erstaunlich war, ist, was das bei mir ausgelöst hat. Was das gemacht hat mit mir in den letzten paar Wochen, ich bin fast jeden Tag 4:30 Uhr aufgestanden und 5:00 Uhr im Büro gsi und habe geschafft, wie ein Double mit einer Thermoskanne voller Kaffee, so 8 Espresso drinnen, oder? Habe geschafft, wie ein Double, krampft wie vor, nicht nur für die Dissertation, ich bin ja noch angestellt, die meiste auf Basel und die meiste auf Movement und an anderen Orten. Aber alle Zeit, die ich zusammenkratzen und aufbringen konnte, habe ich studiert und geschrieben an dieser Arbeit und korrigiert wie einen Bekloppten. Und es war mega spannend in dieser Zeit zu merken, dass die Aussicht auf die Vollendung von dieser Arbeit, die Aussicht auf ein gutes Ende von dieser Geschichte, mir extrem viel Energie gegeben, extrem viel Kraft gegeben. Es war ganz erstaunlich, um das erleben, so ein Datum und so eine halbwegs realistische Erwartung, dass das gut kommt, was das bei mir an Kraft und an Durchhaltevermögen und an Konzentration mobilisiert hat. Also mehr, als man einfach mit dem Kaffee hätte können erklären, oder? Ich habe gemerkt, es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen unserer Aussicht auf ein gutes Ende, unsere Hoffnung auf eine gute Vollendung der Geschichte und deren Kraft oder Motivation, die wir haben, zum Jetzt voranmachen mit dem, wo wir dran sind. Wenn wir, verstehst du, umgekehrt, wenn wir nicht glauben, dass etwas gut ausgeht, wenn wir die Hoffnung verlieren, dass etwas ein gutes Ende findet, dann fällt unsere Motivation für die Gegenwart in sich zusammen. Dann fällt unsere Energie zusammen. Dann fällt unsere Konzentration zusammen. Dann bringen wir das Füdli nicht mehr auf am Morgen, wenn wir nicht mehr Hoffnung haben, dass es gut kommt. Und ich habe so Zeiten auch erlebt in den letzten 2 Monaten. Gell? Ich habe irgendwie vor 3-4 Wochen mehrere Tage lang. Ich bin einfach nicht vom Fleck gekommen mit dieser Arbeit. Ich habe einen Abschnitt geschrieben und zwei wieder gelöscht, weil es irgendwie nicht gepasst hat. Dann habe ich drei Abschnitte geschrieben und fünf wieder gelöscht. Dann habe ich gedacht, hey, wenn ich so weitermache, sitze ich am Schluss vor einem leeren Dokument. Oder? Und ich habe plötzlich gedacht, hey, das wird nichts mehr. Das kommt nicht mehr, du schaffst das nicht. Das wird nichts. Es gibt eine never-ending story, das wird nie fertig. Und mein Mut, meine Hoffnung ist zusammengesunken und mit dem ist auch meine Kraft und meine Energie verloren gegangen, meine Konzentration. Ich habe angefangen auf Facebook und auf YouTube rumzududeln und habe gedacht, ach komm, hat doch alles keinen Sinn, ich hätte lieber daheim einen Cremeschnitten gefressen. Und versteht ihr, wenn die Hoffnung auf ein gutes Ende verloren geht, dann geht unsere Energie verloren, dann geht unsere Motivation verloren, dann hat das, was wir jetzt machen, irgendwo keinen Sinn mehr. Das ist dann wie wenn du den Boden blitzblank putzen auf der sinkenden Titanic. Oder? Das macht einfach keinen Spass mehr, es macht keine Freude mehr. Wir sind in dieser Serie «Die Hoffnung stirbt zuletzt». Wir schliessen die ab mit dieser Predigt. Und ich möchte euch in dieser letzten Predigt einen Text lesen. Und der Text steht im Mittelpunkt von allem, was ich heute sage. Und ich habe den Text schon mehr als einmal gelesen. Auch da. Und ich möchte mich nicht dafür entschuldigen. Im Gegenteil, ich würde mir wünschen, wir könnten den Text alle auswendig lernen. Weil ich glaube, das ist ein mega zentraler und wichtiger Bibeltext für unser Leben in diesem jetzige Leben in dieser jetzigen Welt drinnen. Und der Text kommt aus den letzten zwei Kapiteln der Bibel überhaupt, aus dieser Vision, die Johannes empfängt und weitergibt, der Vision, einen Blick quasi in die Zukunft, die auf uns wartet. Und er sagt Folgendes da, Offenbarung 21 und 22. Denn, sagt Johannes, dann habe ich einen neuen Himmel und eine neue Erde gesehen. Der frühere Himmel und die frühere Erde sind vergangen. Aus Meer hat es nicht mehr gegeben. Ich habe die heilige Stadt gesehen, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabgekommen. Schön wie eine Brut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her habe ich eine mächtige Stimme gehört rufen: Schaut, die Wohnung von Gott ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selber, ihren Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird all ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschrei mehr zu hören sein. Denn was früher noch war, ist vergangen. Dann hat der, der auf dem Thron sitzt, gesagt: Schau, ich mache alles neu. Und er hat mir befohlen, schreib die Worte auf, die du gerade gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagt er zu mir: Jetzt ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel von allem. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst gratis von dem Wasser zu trinken geben, wo aus der Quelle vom Leben fließt. Das alles wird das Erbe von dem sein, wo siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Wir sind eingestiegen in diese Serie mit einer ungewöhnlichen Predigt, mit einer eigenwilligen Predigt, die den Titel hatte: Freiheit, unglücklich zu sein. Und wir haben uns der Realität von diesem Leben gestellt. Der Realität von dieser zerbrochenen Welt. Auch mit allen hässlichen Seiten, mit allen verstörenden Seiten, mit allen zerstörerischen Seiten. Und wir haben das sehr persönlich gemacht. Wir haben so Zettel notiert und haben sie in die Klagemauer hineingesteckt. Lass uns die doch einsammeln. Zettel, die nie aufgeschrieben haben, was in eurem Leben euch manchmal dazu bringt, die Freude zu verlieren, was euch manchmal dazu bringt, den Spass am Leben zu verlieren. Sachen, die euch beschäftigen, Sachen, die ihr vielleicht erlebt habt, traumatische Erfahrungen, die vielleicht aus der Kindheit, wo irgendwie ihren Schatten werfen, bis jetzt in dein Leben hinein. Psychische Probleme, wo du irgendwie nicht los wirst oder wo immer wieder zurückkommen und wo dich wie einnehmen. Ängste, die du hast in deinem Leben, die dich beschleichen, die dich vielleicht zur Nacht wach halten. Sachen, wo du erlebt hast, wo andere dir vielleicht angetan haben. Wo dein Leben manchmal schwierig macht. Wir haben das aufgeschrieben und haben das festgehalten und in die Klagemauer gesteckt, auch als ein Schrei zu Gott, als ein Bekenntnis von dem, wo zu unserem jetzigen Leben gehört. Und ich habe gesagt, das gehört zu dieser Welt, in der wir drin leben. Das, verstehen Sie, so Sachen kommen in der besten Familie vor. Das ist eine Realität. Das muss nicht die Realität von deinem Leben gerade jetzt sein, aber das ist etwas, wo im Erfahrungshorizont von jedem von uns drinnen ist. Das gehört zu dieser zerbrochenen Welt. Aber wisst ihr was? Das, was wir hier aufgeschrieben haben. Danke vielmals, Marisa. All das, wo da zusammengekommen ist, an Schrei zu Gott, an Klagegebet, das ist nicht das letzte Wort. Die Ängste, die wir hier aufgeschrieben haben, die werden nicht das letzte Wort haben. Die Leiden, die Nöte, die wir aufgeschrieben haben, die werden nicht das letzte Wort haben. Die Kämpfe und die Glaubenszweifel und die Depressionen und alles, was wir hier notiert haben, das wird nicht das letzte Wort haben, sondern das, was ich vorher vorgelesen habe, das wird das letzte Wort haben über unserem Leben. Versteht ihr? Das ist nicht der Abspann von dem Film. Das ist nicht «Spiel mir das Lied vom Tod», wo am Schluss alle umeinander liegen tot und dann kommen die Credits und der Film ist fertig. Das ist nicht der Abspann vom Film. Der Abspann vom Film ist das, was ich euch vorher gelesen habe. Das ist was uns, das ist der, verstehen Sie, die Bibel entlädt ihre Leser mit so einem Bild von der Zukunft, mit einem Bild von der Hoffnung und sagt, Leute, das ist das Ende von der Geschichte. Und ich liebe die Beschreibung, wie sie so konkret ist. Sie ist so farbig, sie malt uns das plastisch vor Augen. Verstehen Sie, es ist nicht einfach am Schluss so und am Schluss wird alles gut, Punkt. Sondern es wird uns vor Augen gemalt, was am Ende von der Geschichte auf uns wartet. Es wird deutlich gemacht, im Zentrum dieser Beschreibung ist die Gegenwart von Gott, wo zmitzt unter uns wohnt. Gott, wo auf Augenhöhe kommt mit uns, der Schöpfer vom Leben, wo uns zum Anfassen näher kommt. Versteht ihr, was das Volk Israel erlebt hat in der Wüstenzeit, in der Wüstenwanderung, dass Gott im Zelt mitten unter ihnen campiert, dass Gott in der Stiftshütte mitten im Volk Israel lebt, das ist nur eine Übung gewesen, das ist nur ein Vorgeschmack gewesen von dem, was da beschrieben wird. Da heisst, Gott wird Wohnung nehmen in unserer Mitte. Gott wird in unsere unmittelbare Nachbarschaft ziehen. Gott wird seinen Namen auf unsere Türklingeln schreiben. Gott wird mit uns ein Leben teilen, in seiner unmittelbaren Gegenwart. Und dort, wo Gott ist, dort, wo Gottes Präsenz ist, dort, wo Gottes Liebe sich ausbreitet, dort wird alles verdrängt, alles geheilt, alles überwunden, wo unser Leben jetzt zerbricht, wo uns jetzt schaffen macht. Und das wird beschrieben in den konkretesten Züge und Farben, die man sich vorstellen kann. Es heisst nicht nur in diesem Text, und ich liebe das, es heisst nicht nur, Gott wird alle Traurigkeit eliminieren. Das wäre ja auch richtig. Es heisst da, Gott wird alle Tränen abwischen. Gott wird unsere Tränen abwischen. Gott, versteht ihr? Jede Träne, die wir vergüssen, jede Träne, die du vergossen hast im Blick auf das, was du da aufgeschrieben hast, ist nicht verloren gegangen, ist nicht vergessen gegangen. Sondern Gott wird jede Träne persönlich abwischen. Du kannst eine Träne nur abwischen, wenn du jemandem Auge in Auge gegenüberstehst. Wenn du jemandem ins Gesicht schaust. So wird Gott mit unserer Traurigkeit, mit unserer Zerbrochenheit, mit unserem Schmerz umgehen. Er wird jede Träne abwischen. Das heisst, alle Angstschrei werden verstummen. Es wird kein Angstschrei mehr geben. Wie viel Angstschrei erfüllt die Welt, wo wir jetzt drin leben? Wie viele Frauen und Kinder und Männer schreien vor Angst? In dem Moment, Leute im Krieg, Leute auf der Flucht, Leute, die im Einzugsgebiet vom Hurricane Irma sind, Leute, die daheim ihre private kleine Hölle erleben. Und da heisst es, es wird kein Angstschrei mehr geben. wie Gott, wie die Gegenwart von Gott, alle Grund zur Angst wird überwinden. Alle Grund zur Angst wird beseitigen. Wie Gott die Verängstigten wird in seine Arme nehmen. Kein Leid heisst, kein Schmerzen, kein Tod wird mehr sein. Gott heilt die kaputte Welt. Und er heilt unser kaputtes Herz. Und er spricht das letzte Wort über unser Leben. Er spricht das letzte Wort. Und das ist ein Wort von der Liebe. Und ein Wort, das Leben stiftet. Der Paulus beruft sich auf die Hoffnung, auf das Bild, das Johannes uns vor Augen malt. Er beruft sich auf die Hoffnung im Römerbrief, im berühmtesten Kapitel vom Römerbrief, in einem der bekanntesten Texte der Bibel überhaupt. Da sagt er in dem Kapitel 8, zuerst einmal, ich bin ganz sicher, dass alles, was mir in dieser Welt erleidet, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Der Paulus redet von Leuten, die an der Zerbrochenheit von ihrem Leben leiden, von Leuten, die an der Gefallenheit von dieser Welt leiden und sagt, Leute, was auch immer du durchmachst, es ist nichts im Vergleich zu dem, was auf uns wartet. Das ist eine gewaltige Vision, eine gewaltige Hoffnung, wo der Paulus daran festhält. Und das ist eigentlich etwas, wo wir können mit allem, was in uns ist, feiern. Und gleichzeitig gibt es jetzt natürlich Leute, die Einspruch erheben, genau an dieser Stelle. Und die einen Vorwurf gegen den christlichen Glauben überhaupt richten. Der Vorwurf nämlich, dass der christliche Glaube eine Vertröstungsreligion ist. Der Vorwurf ist schon Generationen alt, Jahrhunderte alt. Man sagt, der christliche Glaube vertröstet die Leute auf irgendetwas, das dann irgendwann einmal kommt. Und wo er aber überhaupt nicht garantieren kann, dass das wirklich stimmt. Er vertröstet die Leute auf das und sagt, ja, irgendwann, jetzt musst du Staub fressen, aber irgendwann wird es dann gut. Und so werden die Leute hingehalten mit einer leeren Hoffnung. Vor vielen Jahren, während meinem Theologiestudium, da habe ich im Sommer mehrere Wochen auf dem Campus müssen arbeiten, um einen Teil von meinem Studiengeld zu verdienen. Und ich habe es eigentlich immer gut bereicht, weil ich habe in der Bibliothek geschafft, oder mit den Büchern. Andere haben müssen Scheisse putzen und so Zeug, oder? Und ich habe in der Bibliothek mit den Büchern und so. Aber in einer Woche, da hat es mich auch verwischt, oder? Da kommt der Bibliothekar zu mir und führt mich ins dritte Untergeschoss von diesem Gebäude. Und dort in einen Luftschutzraum, einen Riesenraum. In meiner Erinnerung ist er etwa 10-mal so gross wie die Halle hier, aber wahrscheinlich ist er gleich ein bisschen kleiner gewesen. Das ist einfach eine traumatische Erfahrung geworden für mich. Oder? Aber in diesem Raum, der Raum war voll mit Bananenschachteln und die Bananenschachteln waren voll mit Büchern, alles ausgemusterte Bücher, die niemand mehr will, die man will wegwerfen. Und er hat mir gesagt, schau, jetzt ist es so, wir wollen die Bücher entsorgen. Und der Umwelt zuliebe, Recycling gibt vor, dass man muss Karton und Papier trennen. Und das heisst, du musst jetzt bei all diesen Büchern den Buchdeckel und den Buchrücken abreißen und dann musst du die Kartonsachen in die Container machen. Da hat es eine ganze Reihe mit Containern gehabt, so riesige, richtige so Abfallcontainer. Machst du die da drin und alle Seiten, alles Papier machst du in die Container da. Und ich habe eine ganze Woche vom Morgen früh bis zum Abend gespart, in einer wunderschönen Sommerwoche, mit schönen Sonnenaufgängen und Sonnenuntergängen, die ich alle nicht mitbekommen habe, weil ich vom Morgen früh bis zum Abend gespart, im dritten Untergeschoss, die Bücher abeinander gerissen habe. Der Umwelt zuliebe. Und ich bin mir ein bisschen vorgekommen wie so ein Greenpeace-Aktivist, weißt du? Ja, die einen gehen zu Delfin aus dem Netz befreien, andere ketten sich im Regenwald an einen Baum dran, oder? Und ich tue im Keller Bücher abeinander reissen, oder? Ja. Und jedenfalls, nach dieser Woche, gell, der Zufall hat es wollen, dass ich nach dieser vollen Woche im Stollen bei diesen Container vorbeigegangen bin, wo der Lastwagen gekommen ist von der Entsorgungsfirma. Und dann kommt der Lastwagen an. Es tut mir heute noch weh, zum Sagen. Dann kommt der Lastwagen. und er schüttet den Inhalt von sämtlichen Containern in die gleiche scheiß Mulde rein. Und steigt wieder rein und fährt ab. Und ich bin dort gestanden, ich weiß nicht, wie viele Tage ich dort gestanden bin, aber ich habe lange gebraucht, um über das hinwegzukommen, oder? Es ist... Und es gibt... Verstehen Sie? Es gibt Leute, die sagen, ja, beim Christentum ist es ähnlich, oder? Es ist ähnlich, es wird uns viel abverlangt. Wir müssen quasi in Stollen arbeiten. Wir sollten selbst hingebend leben. Wir sollten uns einsetzen in selbstloser Liebe, Barmherzigkeit üben. Wir sollten bereit sein, um einen hohen Preis zu zahlen, uns finanziell beteiligen oder mitschaffen oder uns um andere kümmern und so weiter. Und das Ganze im Versprechen, dass wir Teil sind von etwas Größerem, wo irgendwann wunderbar aufgeht. Aber was ist, wenn das Ganze ein riesen Fake ist? Was ist, wenn am Schluss von der Zeit einfach alles Papier und alle Karton in den gleichen Container reinkommt? Was ist, wenn am Schluss alle Christen gefallen und tot sind und die besser gefahren sind, die von Anfang an nur für sich selber geschaut haben? Was ist denn? Da wird einem der Himmel versprochen, das Blaue vom Himmel aber versprochen. Und in diesem Leben hast du gar nichts davon, oder? Und dann wird man vertröstet auf die Zukunft. Und am Schluss sagst du irgendwann, ja, ich hätte gescheiter einen Cremeschnitt gegessen. Ich hätte gescheiter irgendetwas anderes. Das Christentum kann es ja gar nicht sicherstellen. Was man bräuchte, ist doch eine Hoffnung. Was man bräuchte, ist eine Hoffnung, wo man sich jetzt etwas damit kaufen kann. Verstehst du? Wo man jetzt etwas davon hat. Ein Glaube, der sich jetzt ummünzen lässt in Erfolg. Wo uns jetzt für das Leben da grossartige Versprechungen macht. Das bräuchte man. Und jetzt muss ich zwei Sachen sagen zu dem. Das eine, was ich muss sagen, der Paulus und übrigens auch Jesus, aber wir bleiben jetzt mal beim Paulus. Paulus ist tatsächlich im Blick auf das Leben in dieser Welt immer wieder ausgesprochen realistisch gewesen und zum Teil erschreckend realistisch gewesen. Der Paulus ist kein amerikanischer Fernsehprediger gewesen, wo den Leuten die luftigsten Versprechungen macht und wo probiert den christlichen Glauben als ein Mittel zum Erfolg zu verkaufen. Im Sinn von, wenn du an Jesus glaubst, dann ist dir der Erfolg von deinem Business garantiert. Dann wird deine Firma durchstarten. Wenn du an Jesus glaubst, dann kann es in deiner Ehe nur noch bergauf gehen. Dann kann deine Familie wird glücklich, deine Kinder, die werden so wohl erzogen sein, werden alle Missionare in Afrika und das kommt alles wunderbar. Und wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du alt und glücklich und gesund und lebenssam. Sterben, das ist nicht, was der Paulus den Leuten in Aussicht gestellt hat. Und der Grund liegt ziemlich auf der Hand, oder? Wie der Paulus das ja selber alles nicht erlebt hat. Weil er ja selber enorme Anfechtungen erlebt hat, enorme Kämpfe durchgemacht hat. Weil er selber nicht alt und lebenssatt gestorben ist. Weil er zum Teil an Leute schreibt, zumindest einige von seinen Briefen, richtet sich an Gemeinden, die in Verfolgungssituationen sind. Versteht ihr? Er schreibt zum Teil an Gemeinden, das sind die Leute in dieser Gemeinde, die sind nicht erfolgreich, dank dem sie an Jesus glauben, ihrem Beruf, sondern die haben wegen ihrem Glauben auch die letzten Kunden noch verloren, weil sie die christlichen Läden boykottieren. Er schreibt an Leute, die nicht ein glückliches Familienleben haben, wegen ihrem Glauben an Jesus, sondern die wegen ihrem Glauben an Jesus zum Beispiel ihren Partner oder ihre Kinder in der Verfolgung verloren haben. Und natürlich schreibt der Paulus auch als einen, der einem Jesus nachfolgt, der selber nicht alt, reich und lebenssatt gestorben ist, sondern jung, verzweifelt und einsam. Von dem her, der Paulus macht tatsächlich erstaunlich wenig Erfolgsversprechungen im Blick auf das Leben. Aber der Paulus ist zutiefst überzeugt gewesen, dass die Hoffnung, die der Glaube uns gibt, die Zukunftsaussicht vom Glauben, dass das etwas ist, was in diesem Leben in dem im Hier und Jetzt einen massiven Unterschied macht. Der Paulus war definitiv überzeugt, dass der christliche Glaube nicht nur eine nette Vertröstung ist für Leute, die es jetzt schlecht haben und sich daran festhalten können, dass es dann vielleicht irgendwann einmal gut kommt, sondern Paulus war fest überzeugt, dass die Hoffnung, die der Glaube uns gibt, dass die Hoffnung jetzt und da einen massiven Unterschied macht in dem Leben, wo wir jetzt drinnen sind. Und ich liebe das, wie der Paulus, lese das mal neu in Römer 8, das ist mir wie so neu auch aufgeleuchtet, wie der Paulus einen extrem nüchternen Realismus verbindet mit einer kraftvollen Hoffnung in diesem Kapitel Römer 8. Und ich lese einmal ein paar Verse aus dem berühmten Abschnitt, wo der Paulus dann zuerst mal fragt, was könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Was könnte uns trennen? Von der Liebe von Jesus. Und dann zählt er ein paar Möglichkeiten auf. Leiden und Angst vielleicht. Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr oder gewaltsamer Tod. Der Paulus listet das nicht einfach auf, um ein bisschen Dramatik vom Text zu erhöhen, sondern Paulus listet das auf, wie das ganz reale Schicksal von Menschen gewesen sind, wo er an sie schreibt und weil er selber die komplette Liste hat eigentlich können durchchecken. Versteht ihr? Da hat er können überall das Kreuz machen. Leiden, ja, haben wir gehabt, Angst, jawohl, Verfolgung, ja, Hunger, Armut, Gefahr, gewaltsamer Tod hat er nicht mehr können abkreuzeln, aber er ist der Überlieferung nach zumindest selber gekreuzigt worden. Der Paulus hat das alles können abhaken, oder? Und darum sagt er dann auch im nächsten Vers, sagt er, ziemlich ernüchtert, ja tatsächlich, man geht mit uns um. Wie es schon in der Heiligen Schrift beschrieben wird, weil wir zu dir hergehören, werden wir überall verfolgt und tötet, wie Schaf werden wir geschlachtet. Sagenhaft ermutigender Vers. Übrigens, der Paulus zitiert da, er zitiert das Alte Testament. Und wisst ihr, was er zitiert? Er zitiert einen Klagepsalm. Der Paulus zitiert an dieser Stelle, wir haben in der ersten Predigt über Klagepsalmen geredet. Und er zitiert an dieser Stelle einen Klagepsalm. Und übrigens, überall, wo der Text abgedruckt wird, so auf dem Hintergrund von einem schönen Sonnenuntergang und so, da wird meistens der Vers ausgelassen, weil der macht sich einfach nicht gut vor einem Sonnenuntergang. Oder? Aber der Vers, das, was der Paulus da beschreibt, das gibt dem ganzen genialen Text erst den realistischen Rahmen. Der Paulus sagt, ja Leute, so Zeug kann uns passieren in dieser Welt. So Zeug kann uns zu stoßen. Das ist Teil von dieser Welt, in der wir leben. Aber dann sagt er, versteht ihr, im Angesicht von dem, sagt er aber dennoch, zmitzt im Leid triumphieren wir über alles durch die Verbindung mit Jesus Christus, der uns so sehr geliebt hat. Denn ich bin ganz sicher, und jetzt kommt die Aufzählung, die sagenhafte Aufzählung, ich bin sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch irgendwelche Gewalten, weder Hochs noch Tiefs oder sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen, wo er uns in Jesus Christus, unserem Herr, schenkt. Das ist so ein genialer Text. Da macht der Paulus glasklar, dass es sich nicht um eine leere Vertröstung handelt. Dass es sich nicht um ein bloßes Zukunftsversprechen handelt. Sondern da macht der Paulus klar, das ist etwas, wo zmitzt in diesen Kämpfen drin, zmitzt in dem, wo wir im Moment durchmachen und wo uns im Moment vielleicht das Leben schwer macht, dass zmitzt in dem drin, die Hoffnung von Jesus, unser Leben kann neu beflügeln, einen Unterschied machen in diesem Leben jetzt. Und wenn ihr euch achtet, der Paulus redet von der Liebe von Gott. Und das Faszinierende ist, die Liebe von Gott ist genau das, wo der Himmel erst zum Himmel macht. In dem Text, den ich euch vorgelesen habe, aus der Offenbarung, wird beschrieben, wie Gott wohnt zmitzt unter uns. Gottes Gegenwart, versteht ihr? Die Liebe von Gott, die zum Anfassen nahe ist, macht den Himmel erst zum Himmel. Und der Paulus schreibt da, genau die Liebe, die in Zukunft wird alles übernehmen und alles wiederherstellen. Genau die Liebe ist jetzt schon für uns da. Zumindest in diesen Kämpfen, die wir drin sind. Zumindest in diesen Anfechtungen, zumindest in all dem Zeug, das uns das Leben schwer macht, ist die Liebe jetzt zum Greifen nach. Die Liebe ist nicht irgendwann. Auf die müssen wir nicht einfach nur warten. Sondern der Paulus sagt, die Liebe gilt uns jetzt in diesem Leben. Und die Liebe macht einen Unterschied in diesen Kämpfen, die wir drin sind. Die Liebe, die flüstert dir ins Ohr und mir. Gib noch nicht auf. Das, was du jetzt erlebst, es hat nicht das letzte Wort. Meine Liebe hat das letzte Wort. Stand wieder auf. Ergreif die Kraft, die in der Liebe von Gott drin steckt. Gib noch nicht auf. Lass es nicht gehen. Ein Stück von dem, was der Himmel ausmacht, ist jetzt für uns greifbar. Und das ist nicht nur etwas, mir hat jemand gesagt, als ich die Predigt in Basel gehalten habe, hat jemand mir nachher angerufen und gesagt, ey, ich habe die sehr entmutigend gefunden, die Predigt. Jetzt muss ich schauen, dass ich, dass von euch mir niemand mehr anruft heute Nachmittag. Weil ich finde das begeisternd. Die Liebe von Gott gilt uns jetzt. Das, was der Himmel zum Himmel macht, ist jetzt für uns da. Und das macht einen Unterschied. Wenn du weißt, du fallst nicht ins Bodenlose. Wenn du weißt, das, was du jetzt erlebst, wo du jetzt damit kämpfst, das hat nicht eine ultimative Kraft. Das wird nicht das letzte Wort haben. Sondern die Liebe von Gott wird das überwinden. Und die steht dir jetzt schon zur Verfügung. Das macht einen Unterschied für Not, wo du jetzt drinnen bist. Und es macht einen Unterschied für das komplette Leben, wo du jetzt führst. Das ist das, was ich mit dem Einstiegsbeispiel sagen wollte. Wenn wir wissen, dass etwas gut rauskommt, dass etwas gut endet. Und wenn wir wissen, dass wir jetzt etwas dazu beitragen können, dass wir auf dem Weg sind zu dem guten Ende, dann macht das, was wir jetzt machen, plötzlich Sinn. Versteht ihr? Alles, was du machst in diesem Leben, wo bewegt ist von dieser Liebe von Gott, alles, was du tust, was bewegt ist von dieser Liebe von Gott, wird nicht einfach untergehen, wird nicht einfach vergeblich sein. Der Paulus sagt das an einer Stelle ganz deutlich. Nichts, was du machst, was du jetzt machst, in dieser Liebe, die Gott uns gibt, wird verpuffen. Das ist nicht einfach. Du tust nicht Blumen tränken vor der Sintflut. Du tust nicht den Boden von der sinkenden Titanic polieren. Du tust nicht in ein Projekt investieren, das zum Untergang bestimmt ist. Im Gegenteil. Alles, was du jetzt machst, in der Liebe von Gott, mit dem baust du bereits die Hoffnung, die in Zukunft uns alle erwartet. Verstehst du? Du hast jetzt schon den Anteil an dem. Du holst etwas. Etwas von der Zukunft holst du in die Gegenwart hinein. Mit dem, was du jetzt machst. Und nichts ist vergeblich, wenn du dich investierst ins Leben von Menschen. Wenn du etwas Schönes, etwas Gerechtes erbaust. Wenn du dich einsetzt für das Reich Gottes, wenn du auch einen Preis zahlst, das ist, nichts ist vergeblich. Das verpufft nicht einfach. Sondern mit dem baust du bereits an dieser Hoffnung, die auf uns wartet. Das ist ermutigend, verstanden? Und der Paulus macht deutlich, das macht jetzt den Unterschied. Er verspricht uns nicht ein erfolgreiches Leben in allen Bereichen und dass sich alle Probleme in Luft auflösen. Aber der Paulus verspricht uns, dass die Hoffnung, die auf uns wartet, jetzt schon einen Unterschied macht, indem sie uns in der Not aufrichtet und indem sie uns einen Sinn gibt für das, was wir machen. Lass uns zum Schluss den Bogen zurückspannen zu dem, was wir hier aufgeschrieben haben, zu diesen Anliegen, zu diesen Hilfeschrei aus der ersten Predigt von dieser Serie. Die Offenbarung an einer Stelle, und es hat mich berührt, als ich auf das wieder gestoßen bin, an einer Stelle redet die Offenbarung von diesen Hilfeschrei. Redet die Offenbarung von diesen Tränen, die wir in diesem Leben vergiessen. Von diesen Klagegebeten. Und sie macht das auf so eine wertschätzende und bewegende Art. Die Offenbarung schon mal gelesen haben oder drin gelesen haben, das ist immer so alles mega bildhafte und symbolische Sprache. Da sollte man sich nicht zu fest verwirren lassen davon. Aber da wird eine Szene beschrieben. wo wieder der Vorhang weggeht und ein Blick in den Himmel gewagt wird. Und dann heisst es da Folgendes: Im gleichen Augenblick sind die vier Gestalten und die 24 Ältesten, das sind eben so Figuren, die in der Offenbarung beschrieben wird. Das ist alles hochsymbolisch, muss uns jetzt aber nicht zu fest beschäftigen. Die fallen vor dem Lamm nieder. Das Lamm ist ein Symbol für Jesus selber, oder? Jeder Älteste hat eine Harfe und goldige Schale voller Weihrauch. Das sind Gebete von allen, die zu Gott gehören. Ich finde das bewegend, die Beschreibung in der Offenbarung. Da heisst die Gebete, die Klageschrei, die steigen zu Gott auf in einer goldigen Schale. Das ist ein Ausdruck von Wertschätzung. Keins von diesen Gebeten ist verloren gegangen. Keins von diesen Gebeten ist einfach nur an der Decke abprallt oder im Universum verpufft, sondern Gott hört das. Und Gott nimmt das ernst. Und Gott wird keins von diesen Gebeten unbeantwortet lassen. Gottes Liebe wird das letzte Wort haben über all denen. Und in dieser Welt, in der wir jetzt leben, dürfen wir wissen, dass Gott die Sachen nicht vergisst. Und ich würde gerne, wenn wir jetzt eine Worship-Zeit haben, ich würde gerne die Lieder zu Gott singen, wie mit einem Seitenblick auf die goldige Schale. Wie mit einem Seitenblick auf das, auf den Riss, der jetzt noch durch unser Leben läuft, auf die Zerbrochenheit von dieser Welt. Und dass wir die Lieder singen und sagen, das ist ein Bekenntnis von unserer Hoffnung, dass wir sagen, Gottes Liebe, die wir besingen, wird das letzte Wort haben. Und nicht das. Aber Gott nimmt das ernst, wo wir jetzt damit kämpfen. Es steigt wie in goldigen Schalen zu ihm auf. Lass uns das machen, so wie als ein Bekenntnis von der Hoffnung im Angesicht von dem. Beten wir den Gott an, wo das letzte Wort wird haben. Sind wir bereit? Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir: Schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir: Nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein.
Hast du den Podcast angehört? Wir hoffen, es hat dich angesprochen, inspiriert und ermutigt. Gerne laden wir dich ein, einen von unseren wöchentlichen Gottesdiensten zu besuchen. Jeden Sonntag am Morgen um 10:30 Uhr im CH in Sissach. Aber bis dann, eine schöne Woche.